Ich begrüße Sie ganz herzlich, freue mich sehr, dass Sie gekommen sind an diesem schönen Sonntag. Und ich begrüße Sie mit dem Wochenspruch, der über der Woche steht: Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Singt dem Herrn ein neues Lied. Und das wollen wir heute auch gemeinsam tun, uns daran erinnern, welche Wunder Gott tut, und ihn loben für das, was er getan hat und was er auch noch heute tut. Und in der letzten Woche, da haben wir uns auch an ein großes Wunder erinnert und es wurde auch gefeiert. Am Mittwoch wurde das gefeiert. Ich weiß nicht, wer es von Ihnen mitbekommen hat. Da war vor 74 Jahren ein großes Wunder, das Gott getan hat. Da war nämlich 1948 die Staatsgründung von Israel. Es wurde an verschiedenen Orten gefeiert. Und es war nicht abgesprochen von uns. Ich habe gedacht, es passt super, dass heute Martin Mayer bei uns ist und die Bibelstunde hält. Er kommt nämlich oder gehört auch zu ZRK in Meißenbach in der Nähe von Liebenzell. Ich denke, manchen von Ihnen ist es bekannt. Und ich freue mich jetzt sehr, dass das heute so zusammenkommt und begrüße Sie auch ganz herzlich und auch Ihre Frau und freue mich sehr, dass Sie heute aus dem Schwarzwald hergekommen sind. Genau, und ich habe gedacht, weil es vielleicht für manche bekannt ist, was das Anliegen von ZRK ist, was sie in Israel tun und auch hier bei uns in Deutschland. Manche kennen vielleicht ZRK auch nicht, deswegen würde ich gerne am Anfang mit einem kleinen Clip starten. Geht knapp 3 Minuten und da kriegt man ganz guten Einblick, was hinter ZRK steht. Den schauen wir uns jetzt gemeinsam an.
Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Israel braucht Trost. Vor allem die Generation, die den Holocaust überlebt hat. Auf der Flucht, in Ghettos, in Konzentrationslagern und auf Todesmärschen haben die Juden unsagbares Leid erfahren. Ganze Familien und Sippen wurden ausgelöscht. Viele Überlebende sind als einzige ihrer Familie übrig geblieben. Die Holocaust-Überlebenden brauchen Tzedaka. Das hebräische Wort Tzedaka steht für Gerechtigkeit und Wohltätigkeit. Es drückt unser Selbstverständnis aus. Als entschiedene Christen aus Deutschland möchten wir Holocaust-Überlebende trösten, ihnen in der Liebe Jesu dienen und Gutes tun. Im Schwarzwald in Meisenbach befindet sich die Zentrale von Tzedaka. Gleichzeitig ist das Gästehaus Bethel auch ein Ort der Erholung und der Begegnung mit Gott. Hier werden Bibelwochen, Seminare und Freizeiten durchgeführt. Im Norden Israels, in Shavei Zion, steht das Gästehaus Bethel. Als Christen aus Deutschland laden wir die Holocaust-Überlebenden zu 10 Tagen kostenlosem Urlaub ein. Das gibt uns die Möglichkeit, ihnen zu dienen und Gottes Trost weiterzugeben. In Ma'alot im galiläischen Bergland steht unser Pflegeheim Beth Eliezer. Es ist ein Heim für Holocaust-Überlebende. Mit viel Hingabe und Liebe wollen die Mitarbeiter ihnen den Lebensabend angenehm gestalten. Menschen, die besondere Hilfe und Trost brauchen, finden hier ein Zuhause. Wer kann ein Trost für Israel sein? Das können nur Menschen, die selbst den Trost Israels, Jesus Christus, erfahren haben. Nur seine Liebe und sein Trost können wirklich trösten. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Ein Auftrag, den es vor dem Holocaust schon gab und der auch über die Holocaust-Generation hinaus bestehen bleibt. Israel braucht Trost. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott.
Wir beten. Ja, Herr Jesus, du bist unser König. Du bist der Heilschaft, der rettet. Dich wollen wir anbeten. Du bist ein Heiland, ein Hirte. Und du hast gesagt, deine Schafe hören deine Stimme. Danke, dass wir uns zu ihnen zählen können. Und wo nicht, so kannst du das Herz uns berühren und reden und ziehen und zu dir bringen. Hab einfach Dank, dass du hier mitten unter uns bist, uns dein Wort schenkst. Danke für deine Gegenwart, für deine Treue, für deine Gnade. Amen.
Liebe Geschwister hier in Eitlingen, ich möchte ganz herzlich danken für die freundliche Begrüßung und auch, das habe ich wohl gemeint zu spüren, für all die Danken, die hinter unserem Werk ZRK stehen, die es vielleicht schon länger kennen und die in den Anliegen zu Hause sind. Da gibt es ja auch eine Verbindung zwischen der Schwester Anne und einer unserer Langzeitmitarbeiterinnen im Gästehaus in Shavei Zion, Man hat sie kurz auf dem Film gesehen, die Judith Rentschler dort ist die Schwester von Schwester Anne. Und da gibt es so manche gewachsenen Verbindungen. Ich bin jetzt heute Nachmittag nicht hier, um über das Werk ausführlich zu berichten. Der kurze Filmclip ist umfassend, auch wenn er nur kurz war. Aber ich darf trotzdem etwas in Kürze zu meiner oder unserer Person sagen. Ich heiße Martin, ich heiße Meier, beides habe ich mir nicht ausgesucht. Die Namen bekommt man ins Leben hinein. Ich bin in Japan geboren und aufgewachsen, auch das habe ich mir nicht ausgesucht. Meine Eltern waren dort Missionare. Hier in Eitlingen ist der Missionarsname Gotthold und Minchen Beck ein guter Begriff. Wir waren über meine Eltern, das ist die gleiche Generation, eng befreundet, dienstlich verbunden, kannten uns gut. Ich war mit der Ursula Beck längere Zeit in der gleichen Klasse, ja in der deutschen Schule. Die Lindtraut Beck und die ganzen Becks Töchter kannten wir gut und waren Spielkameraden. Und der Herr hat es geführt, dass ich, nachdem ich mit fast 17 Jahren zurück nach Deutschland kam, mit 25 Jahren wieder selber in Japan war als Missionar. Für meine Frau Ruth war es Neuland, für mich war es ein Zurückkommen. Und da waren wir dann wieder 3 Terms Missionare, haben dort unsere Familie gegründet, unsere 3 Kinder sind wieder dort geboren. Und jetzt sind wir schon wieder etwas über 20 Jahre zurück von Japan, seither aber intensiv und intensiver werdend, wie es uns scheint, mit der Missionsarbeit unter Japanern weiterhin verbunden. Wir haben Deutschland, Schweiz, Elsass, unseren großen Einzugsbereich, wo wir mit vielen, ohne jetzt Zahlen zu nennen, aber mit vielen Japanern, die hier in Deutschland sind, zu tun haben und weiter als Missionar tätig sind. Mit Missionskreisen, mit Studentenkreisen, eine große japanische Gemeinde in Zürich, die wir regelmäßig besuchen und geistlich verantwortlich mitleiten. Und das ist so der eine Part unseres Dienstes. Ich möchte nicht über Japan und die Missionsarbeit jetzt reden, da wäre schnell eine Stunde oder zwei voll. Aber was bringt einen Japan-Missionar zu Israel und mit Israel in Verbindung? Die Frage steht einfach im Raum. Ich weiß noch, wir haben uns angeschaut mal, Ruth und ich, und haben gesagt, du Israel, das kommt auch dran. Aber spätestens dann, wenn wir im Ruhestand sind, dann aber richtig. Der Herr hat es anders oder besser geführt. Wir sind noch nicht im Ruhestand und wir sind vor, jetzt muss ich aufpassen, dass ich keinen Fehler mache, vor 10 Jahren, genau, berufen worden in die Mitverantwortung dieses Werkes CDAK und dürfen seither mitdienen, mitwirken, inzwischen auch in verantwortlichster Stellung und sind dadurch dienstlicherweise gezwungen, öfters auch in Israel zu sein. Also Besseres kann einem nicht passieren. Wunderschön, dort zu sein und den Menschen zu begegnen. Und dann kommt in der eigenen Person kommen 2 Richtungen zusammen. Das eine ist der Missionsdienst unter den Völkern. Das andere ist das Christuszeugnis unter den Juden, das wir jetzt natürlich nicht an der ersten äußeren Front tun mit unserem Werk CDAK, mit dem Pflegeheim, mit dem Gästehaus. Und dass trotzdem ein ganz klarer Auftrag ist, mit dem Christuszeugnis in Israel tätig zu sein. Wenn wir nicht mit diesem Zeugnis dort sein könnten, wäre unser Dienst allenfalls irgendeine soziale Arbeit, die jeder andere auch tun könnte. Aber das ist die Absicht, dass CDAK-Mitarbeiter als klar bekehrte Menschen, als Menschen, in denen Christus Wohnung genommen hat, dort sind und auf eine Weise dienen in Israel, wie es die Juden verstehen. Ich gebe Ihnen jetzt einen missionsmethodischen, kurzen Zusammenhang, ohne einen Fachvortrag zu halten, nur mit einem oder zwei Sätzen. Wissen Sie, Missionsarbeit, sei es in Japan oder irgendwo sonst in der Welt, geschieht in der Regel mit Wort und Tat. Das Wort von Christus, dem Heiland der Welt, das dem Wort vom Schöpfer, dem wahren Gott der Welt, dem einzigen Gott, das dem folgt, das bestimmt unser Missionsdasein in den Missionsländern. Und dazu kommen auch unterstützende Taten, so wie es nötig ist. In Japan ist es nicht so nötig wie in Afrika, dass man mit Medizin und mit Bildung und sonst etwas noch mithelfen muss. Aber in Israel geht es genau andersrum. Missionsmethode Israel hat ein ganz entscheidendes Prinzip. Dort darf man nicht mit Wort und Tat kommen, sondern mit Tat und Wort. Das ist das ganz Entscheidende für Israel. Hier muss die Tat vorausgehen, sonst macht jeder Jude sofort alle Rollläden, die er hat, zu und runter und verschließt sich für alles, was du sagen möchtest als Zeugnis. Wir sind keine Juden in der Regel. Und wenn wir als Heiden aus ihrer Sicht ihnen das Evangelium sagen wollen, geht das nur auf diese Weise. Und das ist in dem Wort Tzedaka schon inbegriffen. Die Tat der Gerechtigkeit nach Gottes Sinn ist immer die Tat der Liebe. Und die Tat der Liebe als einer, der Christus erfahren hat, ohne mit dem Mund dazwischen zu fahren. So versuchen wir, unsere Mitarbeiter zu schulen, bevor sie hinausgehen. Versuche zu schweigen, solange es geht. Aber diene und lebe mit Jesus. Und er wird aus deinem ganzen Wesen herausstrahlen. Und du wirst erleben, wir geben dir die Garantie, diese Garantie wurde noch nie enttäuscht, dass jeder Jude, dem du so dienen darfst, über kurz oder lang dich fragen wird, was ist deine Motivation? Warum machst du das? So lange musst du schweigen und nur mit der Tat dienen. Und wenn er dich fragt, dann bekenne. Und dann fange an mit Dank. Danke, wir haben durch eure Hand das Wort Gottes erhalten. Wir als Heiden. Danke, wir haben durch eure Hand gelernt, dass Gott Heil für die ganze Welt bereitet hat. Und danke, wir haben durch dieses Wort das Heil Gottes in unserem Messias Jesus Christus gefunden. Wissen Sie, was das bei Juden auslöst? Ein Unbehagen. Da rutschen sie innerlich auf ihrem Stuhl hin und her und sagen, der kennt sich aus in der Bibel, aber der bringt diesen Jesus, den wir ablehnen wollen. Was mache ich da? Es ist echt und ich kann es ihm nicht abstreiten. Das ist, was Paulus uns gesagt hat, dass wir diesem Volk eine Eifersucht wecken sollen, dass wir es ein Unbehagen hineinführen sollen, nachzudenken über ihren Glauben, ihr Wort Gottes, ihren Gott. Und wir bekennen unseren Gott als den Gott Israels, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Dass dieser Auftrag nicht immer leicht ist, spricht für sich. Das weiß jeder, der sich damit beschäftigt. Und da möchte ich herzlich danken all denen, die im Gebet eng verbunden sind mit unserem Werk, mit unseren Mitarbeitern. Und da darf ich gleich vorweg, bevor wir uns jetzt Gottes Wort zuwenden, ein Gebetsanliegen weitergeben, ein dringliches. Momentan fehlen uns Mitarbeiter. Da ist zum Teil Corona mit dran schuld, zum großen Teil. Jetzt sind die Türen alle wieder so weit offen, dass wir schicken können. Aber wir haben keine, weil sie sich nicht melden, vor allem die jungen Leute. Viele fürchten die Impfung und fürchten Corona und fürchten deshalb den Auslandseinsatz. Und unser Ruf ist, also in den letzten Monaten ganz dringend, wo sind Menschen, das müssen nicht nur Jugendliche sein, wo sind Menschen, die sagen, mir ist der Dienst an Israel und in Israel wichtiger als die Sorge um meine Gesundheit, als die Sorge oder Angst vor dieser Krankheit oder gar vor dieser Impfung. Und die sagen, um des Dienstes willen nehme ich das auf mir und lass es Nebensache sein und gehe der Hauptsache nach. Dienst für unseren Herrn, Dienst an diesem Volk Israel. Dafür möchte ich herzlich werben. Das beinhaltet, dass ihr es auch gern dringlich weitersagen dürft. Wir haben auch ein Visumproblem für die Langzeitmitarbeiter. Das umbeten wir sehr. Danke denen, die hier mitbeten, dass wir bald wieder Aufenthaltsgenehmigungen kriegen für 8 Mitarbeiter, die hier in Deutschland sitzen und eigentlich in Israel sein sollten. Aber wir bekommen im Moment gerade aus verschiedensten Gründen kein Visum. Die Gründe sind noch nicht ganz offenbar. Wir kämpfen darum im Gebet hauptsächlich. Danke fürs Mitbeten. So viel zu mir, zu uns, zu CDK. Und jetzt wenden wir uns der Hauptsache zu. Und dazu schlagen wir auf 5. Mose Kapitel 30. 5. Mose Kapitel 30. Ich möchte uns die Verse 11 bis 14 lesen. Das Gebot, das ich dir, Israel, heute gebiete, sagt Mose, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer will für uns in den Himmel fahren und es uns herunterholen, dass wir es hören und tun? Es ist auch nicht jenseits des Meeres, dass du sagen müsstest, wer will für uns über das Meer fahren und es uns holen, dass wir es hören und tun? Denn es ist das Wort ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Dieses Wort steht am Ende des 5. Buches Mose. Es fehlen nicht mehr viele Kapitel und die 5 Bücher Mose sind insgesamt mit Kapitel 34 zu Ende. Dieses Wort ist ein Vermächtniswort. Und ich muss uns zuerst hineinnehmen in den kleinen geschichtlichen, zeitgeschichtlichen Hintergrund, in dem dieses Wort gegeben worden ist, damit wir die Dringlichkeit, die Tiefe, die Bedeutung dieses Wortes in der damaligen Zeit verstehen. Und das macht die Dringlichkeit für uns erst deutlich. Mose, der Mann Gottes, durch den das Gesetz Moses und das Gesetz Gottes eigentlich gegeben worden ist. Er ist uns bekannt von Exodus, vom Auszug aus Ägypten her. Damals war er 80 Jahre alt gewesen, berufen am Dornbusch, zurückgekommen nach Ägypten mit seinem Bruder Aaron zusammen, hat er diesen Auszug vorbereitet. Da waren die 10 Plagen und dann die Einsetzung des Passamahles, das Passafest und dann der Auszug aus Ägypten, der Durchzug durchs Rote Meer, Angst und Lob. Angst vor neuer Knechtschaft und Erleben von Befreiung, das kam alles ganz dicht zusammen. Und in wenigen Tagen, ganz wenigen Wochen, wenn es so lange war, waren sie am Sinai und haben dort gelagert. Und dort war der große Prozess der Gesetzgebung und der Stiftshütte, die sie bekommen haben, und der Gottesdienst, der eingeführt wurde, und die Gesetze, die sie alle bekommen haben. Wir wissen den Zusammenhang, dass das goldene Kalb war und auf die ersten mussten die zweiten Gesetzestafeln entstehen. Und Mose war der unumstrittene Führer dieses Volkes, irdische Führer. Und dann, nachdem die zweiten Gesetzestafeln da waren und die Opfergesetze und die Gottesdienstgesetze und die Gesetze des Zusammenlebens, der Heiligung und der Reinigung und der Speisegesetze, alles das komplett fertig gegeben war, war der Weg frei ins verheißene Land. Jetzt geht's hinein und wir schicken Kundschafter. Und siehe da, von den 12 Kundschaftern aus den 12 Stämmen kamen 10 zurück und sagten, schaffen wir nicht. 2 waren dabei, Josua und Kaleb, die sagten, ja, es scheint unmöglich, aber mit Gottes Hilfe schaffen wir es. Er hat's gesagt, lasst uns gehen. Und so wurde das Volk ungehorsam und wollte nicht gehen aus Angst. Und Gott hat das Gericht gegeben, 40 Jahre Wüstenwanderung als Folge davon, bis diese ungläubige Generation weggestorben ist. 40 Jahre, 4 Jahrzehnte sind eine lange Zeit. Oder kurz, je nachdem, von welchem Blickwinkel der Geschichte man es anschaut. Aber wenn man es erlebt, ist eine lange Zeit. Und diese 40 Jahre sind hier im 5. Buch Mose gerade zu Ende gegangen. Mose darf als inzwischen 120-jähriger alter Mann zusammen mit Josua. Das Volk, jetzt brauchen wir Vorstellung von der Karte, ich habe leider keine Karte dabei für hier vorne. Das Volk hinter den jordanischen Bergen auf der Ostseite des Toten Meeres, also da, wo heute Jordanien ist, Moab früher, da durchzuführen nach Norden bis ans nördliche Uferende vom Toten Meer, und dann sind sie nach Westen geschwenkt und kamen in die Tiefebene des Jordan. Immer noch drüben auf der jordanischen Seite. Das nennt die Bibel das Gefiel de Moab. Dort ist die Jordanebene natürlich auch heute noch sehr breit. Das ist wie so eine ganze Tiefebene. Und dort haben sie gelagert. In der Ferne Richtung Westen hat man mit Sicherheit schon die Zinnen von der Stadt Jericho gesehen. Weit drüben über dem Jordan, kurz vor den judäischen Bergen, verheißenes Land. Noch sind sie auf jener Seite vom Jordan. Und da, wo sie lagern und die letzten Anweisungen bekommen, um dann hinüberzuziehen ins verheißene Land, da wird das fünfte Buch Mose dem Volk gegeben. Fünfter Buch Mose heißt Deuteronomium im Fachbegriff, das heißt nichts anderes als die Wiederholung des Gesetzes. 40 Jahre vorher hatten sie das Gesetz bekommen, was vergisst man alles in 40 Jahren? Und nun ist Mose als letzte Tat seines Lebens, er weiß, er wird nicht hinübergehen, als letzte Tat gibt er ihnen eine wiederholende Zusammenfassung des ganzen Gesetzes vom Sinai, und das ist das fünfte Buch Mose. Wer das fünfte Buch Mose liest, der denkt, das stand doch alles schon mal bei dritter und bei vierter Mose ähnlich drin. Ja, das ist eine zusammenfassende Wiederholung. Und als er das ganze fünfte Buch Mose dem Volk nahegebracht hat, vermutlich niedergeschrieben hat, da kommt er ganz am Schluss seiner Ausführungen zu einer nochmaligen Zusammenfassung dieser Wiederholung. Und er fängt an, den Segen und den Fluch darzulegen und sagt, so und so werdet ihr konkret gesegnet sein. Man kann das in den Kapiteln 28 und so weiter nachlesen. Wenn ihr euch an dieses Wort des Lebens haltet, und so werdet ihr den Fluch Gottes erleben, wenn ihr euch nicht dran haltet. Und als das zu Ende ist, folgt als allerletztes unser heutiger Abschnitt. Das ist das Vermächtnis, das Testament, das Mündliche, das Mose seinem Volk gibt. Ich lese uns nochmal den ersten Teil. Das Gebot, das ich dir heute gebiete, ist dir nicht zu hoch und nicht zu fern. Es ist nicht im Himmel, dass du sagen müsstest, wer kann schon da oben raufsteigen und uns das runterholen. Sage nicht, es ist zu unerreichbar. Sage aber auch nicht, es ist zu weit weg am äußersten Meer. Es ist ja mit großem Aufwand nur verbunden. Wer will da ans Ende der Welt reisen und uns das holen? Und dann kommt das entscheidende Wort. Das Wort ist dir ganz nahe bei dir, in deinem Munde und in deinem Herzen, dass du es tust. Was bedeutet das? Dem wollen wir jetzt ein klein wenig nachgehen. Und da fragen wir uns, was das auch für mich, für dich und mich, für eine Bedeutung hat. Ich möchte uns drei Punkte nahebringen, in drei Punkten diesen Abschnitt etwas beleuchten. Erstens, Gott ist ein redender Gott. Wir kommen von Japan. Da hat man mit dem Buddhismus zu tun und mit dem Shintoismus zu tun. Ich habe in der Familie Schwager und Schwester, die sind in Afrika tätig, genauso viele Jahre, wie wir, wo wir nach Japan ausgereist sind. Die haben es mit vielen Stammesreligionen zu tun, mit Animismus pur. Und man kann hineinschauen, in welche Religion man auch möchte. Eine kleine Ausnahme werde ich gleich noch sagen. In welche man auch möchte. Es gibt keine Religion, in der irgendein Gott etwas zum Menschen redet, um Heilsanweisungen weiterzugeben. Das gibt es nicht. In manchen Religionen reden Götter miteinander und streiten sich. Ist der Islam nicht eine Ausnahme? Nicht einmal der Islam, der sehr jung ist. Der Koran ist im 6. Jahrhundert, 7. Jahrhundert vollends entstanden. Eindeutige Quellen, nachweislich aus dem Judentum und Christentum. Aber nicht mal im Islam ist Allah, der Gott dort, ein Gott, der sich dem Menschen zuwendet, um zu ihm zu reden. Es gibt Menschen, die müssen ihn übersetzen und über diesen Allah reden. Das ist in den Religionen so. Die Bibel ist eine Selbstoffenbarung Gottes. Gott redet durch sein Wort. Gott offenbart sich, Gott schweigt nicht. Wenn man unter diesem Aspekt die Bibel anfängt zu lesen, dann staunt man. Es geht durch die gesamte Bibel, Alten, Neuen Testaments hindurch. Gott offenbart sich selbst. Er redet. Wir wollen zurückschauen an den Anfang der Schöpfung. Es war wüst und leer. Und Gott sprach. Es werde Licht. Und es war Licht. Hier ist gewaltiges Reden Gottes sichtbar geworden für die Schöpfung. Und Gott sprach, die Erde bringe hervor und es geschah. Er redet und es entsteht etwas. Reden Gottes durch das Alte Testament und durch die erste Urzeit, Urgeschichte hindurch, dem nachzugehen, das sind Bibelstudien. Da entdeckt man Dinge. Er hat geredet zu Adam, selbst nachdem er gefallen ist. Wo bist du? Von sich aus geht er ihm nach und redet zu ihm. Er hat geredet zu einem Kain, der sich der Gottlosigkeit verschrieben hat. Wo ist dein Bruder Abel? Er hat geredet zu den einzelnen Vätern, wie sie uns geschildert werden. Darf ich uns das Beispiel Noah nahebringen? Er hat zu Noah geredet. Wie geschah das Reden Gottes damals? Wir haben unsere Vorstellungen vielleicht, wir waren nicht dabei, aber mit Sicherheit war es ein akustisches Reden. Sie hatten nicht das geschriebene Wort, wie wir es haben. Aber sie haben gewusst, das ist Gottes Stimme. Und diese Stimme war deutlich, diese Stimme war maßgeblich. Noah, baue eine Arche. Und Noah fragt, was ist eine Arche? Verzeiht, wenn ich es ausschmücke. Und Gott sagt, ein Schiff, das auf dem Wasser schwimmt. Und Noah sagt, hier gibt es kein Wasser. Und Gott sagt, ich lasse Wasser kommen. Und das war so klar für Noah, obwohl es kein Wasser gab, dass er anfängt, die Arche zu bauen. Und Hohn und Spott erntet und Ausgrenzung erlebt. Und er weiß, Gott hat geredet. Und wenn ich dieser Stimme nicht gehorsam bin, werde ich untergehen. Wie alle anderen. Und er baut sie und wird gerettet. Akustisch, aber nicht irgendeine Stimme. Hier ist eine Gefahr, wer heute meint, heute auf akustisches Reden Gottes zu hören zu müssen oder dem nachzugehen, der ist auf einem totalen Irrweg. Totalen Irrweg. Wir haben Gottes Wort, wo er selbst redet. Wir haben Christus, der das Wort Gottes geworden ist und nach dem Hebräerbrief als Letzter zu uns geredet hat Gott durch den Sohn, der gekommen ist. Und wir haben ihn, der durch seinen Geist zu unserem Herz redet. Aber dieses Geistesreden Gottes versteht nur, wer im Wort Gottes in der Bibel zu Hause ist. Sonst weiß man nicht, wer da redet, wenn irgendetwas reden sollte. Anders im Alten Bund, wo das akustische Reden Gottes da war und trotzdem nicht irgendein Ton deshalb war, den jeder hätte hören können. Prominentestes Beispiel, der kleine Samuel. Samuel ist in Shiloh in der Stiftshütte. Wenn man dort in Israel ist, ich gehe gern mit Reisegruppen nach Shiloh, um diesen Ort direkt zu sehen, und man sieht, wo die Stiftshütte stand. Das wurde ausgegraben, das wurde archäologisch identifiziert. Und dann weiß man, hier an der Stelle, in diesem Quadrat hier irgendwo, hat der kleine Samuel die Stimme Gottes gehört. Und abends ruft es, und die Stiftshütte war mit Verlaub ein Gebilde aus Decken, Zeltplanen. Da ist es ordentlich hellhörig. Und da hat er geschlafen oder legt sich langsam schlafen und der alte Priester Eli auch. Und Samuel hört seinen Namen rufen, Samuel, Samuel. Und er rennt zum Eli wie hunderte Mal vorher auch schon und sagt, hier bin ich. Was darf ich dir bringen? Wie kann ich dir helfen heute Abend noch? Und Eli sagt, nein, ich habe nicht. Ich habe nicht gerufen. Geh schlafen. Und er geht hin und er hört seinen Namen und springt wieder hin. Und Eli sagt, nein, du träumst, geh zurück. Und er hört seinen Namen und rennt wieder hin. Ist es nicht traurig, dass Eli dreimal braucht, bis er kapiert, dass der Samuel wirklich gerufen wird? Und dann erst gibt er ihm den Rat und sagt, wenn es wieder ruft, sage, rede, Herr, dein Knecht hört. Und dann sitzt der Eli hellwach im Bett und sagt, wenn es da ruft, ich will es auch hören. Und dann sitzt der Samuel wahrscheinlich wach im Bett und denkt, kommt es nochmal und hört. Und der Samuel hört, Samuel, Samuel. Und der Eli hört nur, wie Samuel sagt, rede, Herr, dein Knecht hört. Gottes Reden ist Gottes Reden. Nicht irgendein Mensch kann das nachmachen. Auch wenn es phonetisch geschehen ist im Alten Bund, war es ein geistliches Reden Gottes. Gott redet. Und nun kommt das Volk Israel an den Sinai und bekommt erstmals einen geschriebenen großen Katalog des Redens Gottes übergeben, wo sie sich daran orientieren können, Gottes Wort in unserer Hand. Nicht jeder hatte es, deshalb musste Mose es nach 40 Jahren wiederholen. Und da sind sie im Gefilde Moab und er gibt ihnen das Wort. Und am Schluss sagt er, mein letztes Wort, mein Leben geht zu Ende. Sage nicht, zu schwer, unerreichbar, nur mit großem Aufwand. Das Wort ist nahe bei dir, ganz nahe. In deinem Mund, in deinem Herzen, dass du es tust. Was bedeutet das? Zweitens, das Wort Gottes geschieht. Mir ist es wichtig, dass wir über diesen Punkt reden, denn dieses Wort finden wir in der ganzen Bibel, hauptsächlich natürlich im Alten Testament, aber bis ins Neue hinein sehr häufig. Ich erinnere uns an Worte, die am Anfang eines Prophetenbuches zum Beispiel stehen. Dies ist das Wort, das Amos, der Prophet, sowieso geschaut hat, heißt es manchmal. Und dann heißt es noch öfters, und dies ist das Wort, das zu Amos oder zu Hosea oder zu Jeremia, dem Propheten, geschah. Zu der und der Zeit, bei dem und dem König, wird geschichtlich belegt und so weiter. Und immer wieder begegnen wir diesem Wort. Der Prophet schaut es, aber das Wort vom anderen Gesichtspunkt her, das Wort, da heißt es nicht, Gott redete zum Prophet, sondern es heißt, das Wort geschah zu dem und dem Prophet. Am meisten auffällig ist es bei Jeremia, da geht es durchs gesamte Jeremia-Buch immer wieder hindurch. Dies ist das Wort, das geschah, das Wort des Herrn. Was steckt da dahinter? Das ist nicht nur eine damalige übliche Redewendung, nein, hier ist eine massive Botschaft dahinter. Das Wort geschehen, darf ich uns ein klein wenig griechisch zumuten? Es gibt im griechischen Neuen Testament und in der alten, von Juden übersetzten griechischen alttestamentlichen Bibel, der Septuaginta, ein Wort, was im Griechischen, Hebräisch wird zu schwer, aber nachher kommt auch davon eine Kostprobe, zunächst im Griechischen wiedergegeben wird mit dem Wort Ginomai. Wir dürfen das wieder vergessen, aber das Wort Ginomai hat diese Bedeutung im Deutschen übersetzt von geschehen. Das Wort geschah. Und Ginomai heißt an sich übersetzt, es entsteht etwas. Eine Wirkung wird sichtbar. Auch wenn ein Kind geboren wird, wird und fortan selbstständig lebt, wird dieses Verb ginomai verwendet. Es geschieht etwas. Da wird was bewirkt. Das steckt hinter dem Wort ginomai. Es geschieht. Im Hebräischen ist genau dieses Wort äquivalent, zum Beispiel im Schöpfungsbericht verwendet. Gott sprach, es werde Licht und es, ich sage es jetzt griechisch, ginomai, Licht. Es geschah Licht. Dass, wenn Gott redet, dass eine Wirkung dadurch entsteht. Das ist das, was uns durch die ganze Bibel hindurch immer wieder begegnet. Der Hebräerbriefschreiber hat das wunderschön ausgedrückt. Er hat gesagt, das Wort Gottes ist lebendig, kräftig, wie ein zweischneidiges Schwert, das durchdringt. Es ist energiereich und voller Dynamis, steht da, für dieses kräftig, mit Kraft und Macht versehen. Das ist der Charakter des Wortes Gottes. Um das geht es durch die ganze Bibel hindurch. Gottes Wort wirkt. Unsere Väter, geistlichen Väter, haben früher, vielleicht erinnert sich mancher daran, an solch einen theologischen Ausdruck, haben manches Mal gesprochen vom sakramentalen Charakter des Wortes. Das heißt, lass das Wort ertönen und es wird seine Wirkung zeigen. Nicht meine Überzeugungskraft als Verkündiger, meine Argumentationsfähigkeit. All das hatte Paulus auch. Er war ein gewaltiger Redner offensichtlich, dass er dort vor Festus gesagt kriegt, du rasest. Der konnte da das plausibel machen, dass Agrippa sagt, es fällt nicht viel und du machst mich auch noch zum Christen. Da war Überzeugungskraft dahinter. Aber die hätte es nicht hingekriegt. Das hätte keine Frucht gewirkt. Das Wort Gottes wirkt und hat Frucht. Ich sage manchmal sehr bewusst und ernst, bei einer Predigt ist der allerwichtigste Teil der Predigttext der Bibel, der verlesen wird. Wenn einer nur den Predigtext liest und sonst nichts mehr sagen würde, das wäre der machtvollste Teil der Predigt eigentlich. Manchmal ist es gut, man bekommt noch eine Erklärung, denn nicht alles, was hier ins Deutsche übersetzt wird, ist uns sofort klar. Das sehen wir an unserem Bibeltext heute. Gottes Wort wirkt, arbeitet. Ich habe vorhin erzählt, dass wir als Missionarskinder in Japan aufgewachsen sind. Japan, ein ostasiatisches Land, das ganz eng, ähnlich wie China, mit Feuerwerk und Feuerwerkskunst und Feuerwerkskörpern verbunden ist. Dort kann man das ganze Jahr über alles das kaufen, was es hier höchstens mal an Silvester gibt. Das reizt so ein Missionarsjugendliches Kinderherz. Und wenn ein bisschen Taschengeld da ist, kann man schon mal irgendwo in so einen Tante-Emma-Laden gehen und holt sich das, was man zum Schabernacktreiben braucht, an Feuerwerkskörpern. Haben wir gemacht. Ich erinnere mich an manche Mutprobe, die ich mit gleichaltrigen Freunden, ich war bestimmt noch keine 15 Jahre alt, Mutprobe, die wir da uns geleistet haben. So einen großen Kracher, sieht aus wie eine Dynamitstange in klein, gibt wenig Licht, aber viel Krach und da hat es eine kurze Zündschnur dran. Und dann legt man mit dem Streichholz Feuer an die Zündschnur. Und wenn die mal anfängt brennen, dann zischt's und sie nähert sich dem Knallkörper. Wenn die anfängt brennen, dann gibt's kein Aufhalten mehr. Und dann war die Mutprobe, halte das Ding in der Hand, solange es geht. Und kurz bevor es innen drin verschwindet, wirft das Ding weg, dass es möglichst in der Luft ordentlich zerknallt. Nun, ich habe manche schmerzliche Erinnerungen daran, wenn das Timing nicht ganz gestimmt hat und es ist noch in der Hand explodiert. Nicht, dass man deshalb groß verletzt wäre, aber man spürt es ordentlich schmerzhaft und die Ohren kriegen auch was ab. Bei Dynamit, Dynamis ist das griechische Wort, von dem unser Wort Dynamit herkommt. Das verwendet wird im Hebräer für die Kraft des Wortes Gottes. Bei Dynamit gibt es einen Zustand vor der Explosion und einen Zustand nach der Explosion. Vorher und nachher sind sehr unterschiedlich unter Umständen. Und das ist der Vergleich. Vor dem Wirken von Gottes Wort und nach dem Wirken von Gottes Wort gibt es einen Unterschied. Gottes Wort wirkt an sich. Die Wirkung des Wortes Gottes. Darf ich uns die Geschichte von Elia auf dem Karmel in Erinnerung rufen? 400 Baalspriester, ein einziger Prophet des Herrn. Wie oft stehen wir dort mit Reisegruppen bei diesem Denkmal an dieser relativ sicher verbürgten Stelle, wo das gewesen sein könnte oder sollte. Und dann sagt er, ihr seid zuerst dran. Baalspriester dienen dem Gott Baal, der ein Feuergott ist. Und deshalb sagt Elia, Altar, Holz, Opfertier, aber kein Feuer von Menschenhand, das muss Gott machen. Und ihr betet, und wenn ihr fertig seid, mache ich das Gleiche auf meiner Seite. Und der Gott, der mit Feuer redet, antwortet, soll Gott sein. Und das Volk sagt, so machen wir es. Und dann sind die 400, die da herumspringen, die rufen und beten und dann sich ritzen und dann in Trance geraten und tanzen und schreien stundenlang. Das kann man nachlesen. 1. Könige 17, 18. Das ist dramatisch. Das Blut fließt, sie schreien. Und dann steht zweimal in diesem Kapitel, ich liebe diese zwei Stellen. Aber da war keine Stimme noch Antwort. Die Völkerreligionen und ihre Götter reden nicht. Und dann sagt Elia, her zu mir und baut auf und macht obendrauf noch Wasser genug und betet. Und es war nichts Eigenwilliges, sondern es war, er betet, dass dies Volk, lieber Herr, sieht und erfährt, dass ich nach deinem Befehl gehandelt habe. So kann man es nachlesen. Er wusste, Gott hatte zu ihm geredet. So mache es. Und er führt das aus. Und er fährt das Feuer Gottes herunter und verzehrt das. Und dann kommt die Antwort des Volkes. Der Herr ist Gott. Adonai hu ha Elohim. Der Herr, er ist Gott. Das Wort ist als kleiner Aufkleber auf dem Auto, mit dem wir im Missionsdienst viel unterwegs sind, hinten drauf in hebräischer und in griechischer und in japanischer Sprache, aber nicht in Deutsch. Und Leute, wenn die das anschauen, sagen, oh, was steht denn da ausländisch, was heißt denn das? Und dann kann man das erklären. Der Herr ist Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er redet, er hört. Aber er redet nicht erst, wenn wir geredet haben. Sein Reden geht voraus. Und unser Glaube beruht grundsätzlich auf einem Antworten auf das Reden Gottes. Glaube des Menschen kann nur Reaktion auf Gottes Reden sein, sonst ist es Aberglaube. Das ist ein tiefes geistliches Prinzip, den wir nachdenken dürfen. Und so schließt sich der Kreis hier, auch was Paulus, noch eine Bibelstelle darf ich uns nahebringen zum Schluss, auch was Paulus in dem Römer, berühmten Kapitel 10 schreibt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Wort Gottes, genau das gleiche Prinzip. Logos heißt das Wort im Griechischen, das kennen viele, aber an dieser Stelle beim Römer verwendet er nicht dieses Wort Logos, sondern hat ein anderes Wort mit einer anderen Bedeutungsnuance. Da spricht er von Rhema und sagt, der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aus dem Rhema-Wort. Das Rhema-Wort ist das Wort, das nur Gott geben kann und das etwas bewirkt. Rhema heißt ein etwas bewirkendes Wort, nicht nur eine bloße Vokabel. Und das ist, was Mose als Vermächtnis lässt. Wir sind sehr schnell am Ende, die Uhr schlägt 3, ich erlaube mir noch 5 Minuten. Mose am Ende seines Lebens sagt, sag nicht, es ist mir zu schwer oder unerreichbar. Gottes Wort ist ganz nahe bei dir. In deinem Mund, in deinem Herzen, dass du es tust. Wie sollen wir das verstehen? Was bedeutet, dass Gottes Wort in unserem Mund ist? Manches Mal stehen wir bei den Besuchen in Israel, in Jerusalem an der Klagemauer, sehr gern. Und jedes Mal dort ist ein neues Erlebnis. Man sieht inbrünstig betende Juden, nicht nur die Orthodoxen, unterschiedliche Couleur. Es gibt weniger und mehr fromme Juden, da gibt es alle Schattierungen. Aber da stehen sie an der Klagemauer und beten. Die typische Haltung eines betenden Juden, der ernsthaft betet, da haben wir schon viele Tränen auch weinen sehen. Ernsthaft betender Jude, der ganze Körper ist in Wallung und Bewegung. Das kennt man. Aber achten wir mal auf die Lippen. Ein Jude betet sprechend. Und wenn sich nur die Lippen bewegen, erinnert uns das an die Hanna, die den Samuel erbeten hat, die Lippen bewegten sich. Das ist das bis heute, wenn wir von Lesen reden, denken wir automatisch an Augen. Nun, die braucht man zum Lesen, das ist klar. Der Jude liest mit dem Mund. Man kann es immer wieder sehen, auch im vollen Zug, wenn die Zeit gekommen ist. Eine orthodoxe Frau schert sich nicht um den vollen Zug, dreht sich in die Kompassrichtung Jerusalem und holt ihr Gebetsbuch und liest und liest und betet. Und die Lippen bewegen sich und bewegen sich. Was hier steht, es ist das Wort ganz nahe bei dir in deinem Munde, heißt nichts anderes. Jetzt sage ich es für uns deutsch und einfach. Lies, lies, lies das Wort. Nur das heißt es zunächst. Lies das Wort. Wir haben eine lesearme Zeit, wenn es vor allem um das Wort Gottes geht. Manches Mal erlaube ich mir einen verstohlenen Blick bei einem Gesprächspartner oder einem seelsorgesuchenden Menschen und er bringt seine Bibel mit. Ein verstohlener Blick auf seine Bibel. Nun, wenn er sich gerade eine neue gekauft hat, dann kann ich mich auch sehr schnell irren. Aber in der Regel kann man am Zustand der Bibel sehen, was sein Verhältnis zum Wort Gottes ist. Lies! Wie soll Gottes Wort wirken, wenn du nicht aufnimmst, was er zu dir redet? Es ist das Wort ganz nahe bei dir in deinem Mund. Wir würden die Augen sagen, ein Blinder liest vielleicht mit den Fingern, aber gemeint ist das, beschäftige es, lies es, nimm es auf. Das ist der Weg, wie es ins Herz kommt und in deinem Herzen. Und das ist der Weg, wie es in die Hand geht, dass du es tust. Wie oft versuchen wir es, von hinten aufzuzäumen, das Pferd, sagen, wenn ich nur so und so handeln könnte und würde und mehr täte, ich muss mehr so und so machen, dann könnte sich Gott mehr zeigen in meinem Leben. Völlig der falsche Weg. Lies, beschäftige dich mit Gottes Wort. Und es wird in dir wirken mit der Wirkung, die Gottes Wirkung ist, mit Ginomai. Etwas bewirken. Frucht schaffen, Leben schaffen, Erkenntnis des Messias, des Christus schaffen, Erkenntnis der eigenen Bußnotwendigkeit schaffen. Ich bin ein Sünder vor Gott. Und den Weg hin zu Gottes Herzen freimachen. Und so kann ich erst ein Täter des Wortes werden. Das war Moses Vermächtnis, eine einfache Anweisung zum Schluss, die nichts Kompliziertes war, von wegen oben im Himmel, noch irgendwo am Ende der Welt, sondern, und wie leicht haben wir es heute, Bibeln gibt es zuhauf, digitale Bibeln in jeder Tasche sein soll. Wir kommen so leicht ans Wort Gottes, wie keine Generation vor uns in der gesamten Menschheit. Und manchmal habe ich für mich selber den Eindruck, ich bin weiter weg. weil ich mich zu wenig damit beschäftige. Lass Gott reden in dein Leben hinein, damit er durch dein Leben reden kann. Das ist das Vermächtnis des Mose, wofür ich ihm persönlich sehr dankbar bin und wo ich mit Gottes Hilfe wachsen möchte. Lasst uns beten. Lieber Herr Jesus Christus, du bist der lebendige Herr. Du bist das Wort Gottes in Person, das sich geoffenbart hat und uns die Herrlichkeit Gottes gezeigt hat. Und wir jammern so oft, dass wir mehr von dir wollen. Ach Herr, zeig uns doch, dass es an uns liegt und an unserem Verhältnis zu dir und deinem Wort. Bitte dich, dass du in uns das Wollen, mehr Wollen zu wollen, schaffst. Die Hinkehr zu deinem Wort, dass wir so ungehindert noch haben dürfen, dass wir uns mit dir beschäftigen und dass du dadurch in uns Gestalt gewinnst und uns zu solchen Dynamis-Menschen machst. Danke für dein Wort. Danke für die Gemeinschaft. Danke, dass du mit uns gehst in die neue Woche. Und danke, dass uns dein Wort begleiten darf. Das beten wir im Namen Jesu. Amen.